Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen bei der deutschsprachigen Sendung von Radio Slowakei International. Im Studio der Radiopyramide in Bratislava begrüßen Sie Eva Medelska am Mischpult und Sofia Miklovic am Mikrofon. Wir wünschen Ihnen eine angenehme halbe Stunde bei den interessanten Beiträgen der vergangenen Tage. Die ganze Europäische Union feiert am 9. Mai den Europatag. Die Slowakei hat um einen Grund mehr zu feiern. Vor 22 Jahren wurde sie zum Mitglied der großen europäischen Familie. Trübe Brunnen. Neue Dokumentation von Peter Getting über die künstlerische Kollaboration in der Zeit des slowakischen Klerofaschismus. Ein Beitrag von Kai Zeisberg. Lebendiges Wasser. Kurort Bardejov. Wiederholung der vierten Runde des diesjährigen Hörerwettbewerbs. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören und gute Unterhaltung.
Radio Slowakei International.
Die Europäische Union feiert am 9. Mai den Europatag. Mit verschiedenen Veranstaltungen feiern die Mitgliedsländer den Jahrestag der Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950. An diesem Tag wurde der grundlegende politische Plan für eine Zusammenlegung der westdeutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg vom damaligen französischen Außenminister Robert Schuman bekannt gegeben. Die 1951 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde zum Fundament für die Europäische Union, wie wir sie heute kennen. Am 1. Mai wird alljährlich in der Slowakei nicht nur des Tages der Arbeit gedacht, sondern auch des EU-Beitritts des Landes. In diesem Jahr sind 22 Jahre seit der Aufnahme der Slowakei in die EU vergangen. An der Volksbefragung im Mai 2003, der fünften an der Reihe und zugleich der bisher einzigen gültigen Volksbefragung in der 33-jährigen selbstständigen Existenz der Slowakei, haben 52,15% der wahlberechtigten Bürger teilgenommen, von denen mehr als 92% für die gemeinsame europäische Zukunft stimmten.
Kulturspiegel.
Sie sind Ikonen unserer Kultur. Ihnen wurden Denkmäler errichtet und Straßen nach ihnen benannt. Sie haben ihren festen Platz im literarischen Wortschatz und in den Lehrbüchern. Die slowakische Moderne ist ohne sie undenkbar. Eine neue Publikation zeichnet jedoch ein anderes Bild berühmter slowakischer Schriftsteller und deren Zusammenarbeit mit dem klerikalfaschistischen Regime während des Zweiten Weltkriegs. Sie dokumentiert die Aktivitäten und Schicksale von Autoren und ihren Werken im Angesicht der Machtmechanismen und fördert Erkenntnisse zutage, die jahrzehntelang verschwiegen wurden. Darunter die Beteiligung der Künstler selbst an der Etablierung, dem Fortbestand und der Unterstützung eines Regimes, das grundlegende Menschenrechte verletzte und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beging. Und das trotz eines politisch-historischen Bruchs irgendwie doch fast nahtlos vom neuen Totalitarismus, kommunistisch geprägten, abgelöst wurde. Ein Menetekel bis heute. Peter Getting, Jahrgang 1975, ist Schriftsteller und Journalist. Der Autor veröffentlichte Kurzgeschichtensammlungen, einen Roman, eine Novelle oder auch 2018 den vielbeachteten Prosatext Polamane Nohi Balitjek, die gebrochenen Beine der Balletttänzerinnen. Seit mehr als 20 Jahren schreibt er als Publizist für verschiedene meinungsbildende Medien und hat sich zudem an unabhängigen Kampagnen künstlerischer und sozialer Natur beteiligt. In seinem neuen Buch »Trübe Brunnen« künstlerische Kollaboration in den Jahren 1939 bis 1945, erschienen im März 2026 als Hardcover und als E-Book beim Verlag Artis Omnis, stützt sich Getting auf eigene Forschungen und die Erkenntnisse anderer Wissenschaftler und zitiert aus zahlreichen Werken sowie aus der damaligen Presse, ergänzt dies mit Dokumenten und Fotografien, die auf das moralische Versagen der gesellschaftlichen Elite, jener nützlichen bzw. unnützen Idioten, hinweisen. Gleichzeitig thematisiert er auch Ausdrucksformen des Widerstands, die Folgen von Meinungsverschiedenheiten und berührt das umfassendere Problem der künstlerischen Kollaboration mit totalitären Regimen im Kontext unserer Zeit. Das Buch kann zur notwendigen Selbstreflexion und Enttabuisierung vergangener Kapitel der Geschichte beitragen. Der Historiker Ivan Kamenets sagte darüber: Der Autor behandelt ein sehr sensibles, wichtiges, aber vernachlässigtes Thema, das mitunter sehr schmerzhaft für das gesellschaftliche Bewusstsein ist. RSI sprach nach der Buchpräsentation Ende März in der Buchhandlung 8 Forum in Bratislava mit Peter Getting. Herr Getting, jetzt sind Sie heute nicht eigentlich als Schriftsteller da gewesen, sondern als Autor, noch dazu eigentlich als Journalist. War diese Arbeit an diesem Buch eine rein dokumentarische Arbeit oder hat sie am Ende auch doch moralisch wertend sich entwickelt?
Ich wollte immer, dass wir anfangen, darüber zu reden. Im deutschen Umfeld zum Beispiel läuft diese Debatte, glaube ich, schon länger. Und es ist nur fair, auszusprechen, wie wir lebten, wie wir leben, was wir darüber denken. Einfach darüber nicht zu schweigen. Das war der Hauptgrund.
Aber das ist ja nun ein Buch über eine ganz bestimmte Zeit. Warum über diesen Abschnitt der Geschichte? Oder sind weitere Bücher geplant, vielleicht über andere totalitäre Regime und Zeiten?
Ich widme mich meinem eigenen Schaffen. Das hier war ein Ausflug. Die Auswahl wurde davon bestimmt, dass dieser Zeitabschnitt ziemlich kurz war, nur wenige Jahre. Wir erlebten danach Jahrzehnte in einer anderen Diktatur. Das würde eine ganz andere Datenerhebung erfordern. In der Slowakei wird dieses Kriegsregime nach wie vor als diskutabel wahrgenommen. Die Gesellschaft hat sich damit nicht richtig auseinandergesetzt.
Was unterscheidet denn aber die Situation in der Slowakei bzw. in der Tschechoslowakei von ähnlichen Situationen, die wir ja auch in anderen Ländern kennen? Nehmen wir ruhig mal Deutschland auch als Beispiel, die Nazizeit und die Zeit danach, den Totalitarismus danach im Sozialismus. Also was ist denn das Slowakei-Spezifische an dieser Erscheinung, um die es in dem Buch geht?
In jedem Regime kam es dazu, was wir künstlerische Kollaboration nennen. Dennoch hatte jedes Regime seine Eigenheiten. Wir waren ein Vasallensystem des Dritten Reichs, des Deutschen. Und das brachte sicher Besonderheiten mit sich. Einiges entstammte der Eigeninitiative. Anderes entwuchs hingegen der Unterwürfigkeit eines Dieners. Interessant ist, und damit sollte man sich vielleicht tiefgehender beschäftigen, dass Hitlers Schriften auch hierzulande in unglaublichen Auflagen herausgegeben wurden, was ja auch von deutscher Seite subventioniert wurde. Auch diese radikale Zeitung der Linkergarden, Gardista, bekam Geld von den Nazis, wie auch die extremistische Zeitschrift Náš boj, unser Kampf. Also das von oben angeordnete, wurde von der heimischen Staatsmacht gezielt implementiert. Dem ist dann eben auch ein Teil der Schriftsteller gefolgt.
Aber wie konnte das funktionieren? Weil Nationalismus hat es ja sowohl den Deutschen gegeben als auch diesen slowakischen Nationalismus, den wir ja bis heute auch wahrnehmen. Wie hat das zusammen funktioniert?
Toto je špecifikum nacionalizmov, že vidíme to napríklad aj v modernej Európe.
Das ist ein Spezifikum der Nationalismen, das wir auch im modernen Europa sehen. Einerseits rufen sie Slowakei zuerst, oder großes Polen, oder Großdeutschland, oder auch großes Großbritannien, oder eben Make America Great Again, nicht wahr? Aber andererseits sind diese Extremisten imstande, zusammenzuarbeiten. Denn eines verbindet sie, das Unvermögen, Vielfalt in der Gesellschaft zu akzeptieren.
Nun hängt ja so ein Vorgang, dass Künstler sich korrumpieren lassen, auch mit Förderung durch den Staat oft zusammen. Also der Einfluss des Staates wird ja dann geltend gemacht. Der Staat fördert was, das hat ja selbst der Kulturstaatsminister Weimar jetzt in Deutschland gesagt, wir, wenn wir was fördern, wollen bestimmen, was wir fördern. Wäre es dann aber nicht für Künstler besser, sich ganz fernzuhalten vom Staat, auch von Förderung des Staates und zum Beispiel von bestimmten Verbänden, Schriftstellerverband, weil dort ist ja immer letzten Endes politische Instrumentalisierung oder zumindest ein politischer Mechanismus mit dabei.
Ich repräsentiere in meiner Situation genau diese Ansicht. Wenn ein Mensch, ein Autor, ein Künstler an einem Staat partizipiert, gerät er oft in eine Lage, in der von ihm etwas verlangt wird. Mal vulgär, mal unauffällig. Mach das so und so und du bekommst Geld für dein nächstes Buch. Mach das so und es findet sich Geld für das nächste Festival. Diese Art der Teilhabe, und da rede ich jetzt nicht von totalitären Regimes, sondern von freien, in denen wir leben, ist total schleichend, unauffällig. Aber das Leben eines unabhängigen, von allem abgeschnittenen Anarchisten ist schwierig. Auch wir müssen Rechnungen bezahlen. Das bleibt also immer problematisch und hängt schon von jedem einzelnen Künstler ab, inwieweit er damit macht.
Jetzt haben Sie einen neuen Begriff für heute Abend eingeführt, nämlich den des Partizipierens. Während der Buchvorstellung ging es auch um den Unterschied oder das Unterscheiden zwischen Opportunismus und Kollaboration. Also wo zieht man denn jetzt die Grenze? Wie ordnet man das ein aus Ihrer Sicht?
Ich habe da mal ein Beispiel, ein kurzes. Die Sekretärin von Hitler. In der Slowakei pflegt man zu sagen, so war das nun mal, es ging ja nicht anders. Diese Hitler-Sekretärin hat immer wieder betont, ich war doch bloß eine Sekretärin, ich habe da nur getippt, was hätte ich ausrechnen können. Doch angeblich ist sie einmal am Grab von Sophie Scholl von der Weißen Rose vorbeigegangen. Und da sei ihr bewusst geworden, dass diese Sophie damals genauso alt war wie sie. Diese Sophie hat es begriffen und war in den Widerstand gegangen. Da soll die alte Dame dann doch gesagt haben, es ging ja doch anders. Das macht für mich den Unterschied, wissen Sie. Manche beteuern andauernd, es war nicht anders möglich, obwohl es sehr wohl anders möglich war.
Sie gestehen also jedem Künstler im Grunde, jedem Menschen zu, Fehler zu machen. Das haben wir während der Lesung gehört. Also kann es ja auch einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin passieren, im Nachhinein festzustellen, ich habe mich in dem System geirrt. Ist das für Sie ein Ansatz zur Milde in der Betrachtung zumindest der Geschichte der Literatur?
Ja, ich finde, dass wir alle fehlbare Geschöpfe sind. Jeder Mensch kann versagen, niemand ist perfekt. Und es ist nicht leicht zuzugeben, dass man sich geirrt hat oder dass man sich sogar ganz schrecklich geirrt hat. Aber es ist befreiend. Das ist auch vielen Künstlern, vielen Schriftstellern passiert. Jeder Mensch mag Anerkennung, deshalb ist es nicht leicht zu sagen, ich habe versagt. Ich habe euch enttäuscht. Doch es ist meiner Meinung nach der einzige Weg, um voranzukommen. Sonst würden wir daran ersticken. Schließlich haben wir alle ein Gewissen.
Dominik Tatarka ist ja jemand, der sich mit der faschistischen Zeit, mit der klerofaschistischen Zeit, mit diesem theokratischen, diktatorischen System auseinandergesetzt hat, die Pfaffenrepublik. Und dann aber im Nachgang im Sozialismus offenbar Fehler gemacht hat, wie Sie es heute auch benannt haben. Was macht man denn jetzt? In was für einem Dilemma stecken wir eigentlich bei der Bewertung solcher Künstler, die ja etwas Grandioses, was Enormes hinterlassen haben? Denn gerade die Pfaffenrepublik ist ja ein Begriff alleine und ein Werk, das bis heute Nachhalt und an Aktualität ja im Grunde nichts verloren hat.
Die
Pfaffenrepublik ist ein Werk, das Tatarka im stalinistischen Geist geschaffen hat. Der Schriftsteller Pavel Rankow hat vor 20 Jahren in einer Rezension gemeint, es sei so schlecht geschrieben, dass es wie eine Parodie auf seinen eigenen Stil wirke. flache Figuren, etwas Unbrauchbares, fürchterlich. Meiner Meinung nach ist es nur ein Beispiel dafür, wo der Weg nicht hinführen sollte. Denn wir hatten ja einen wichtigen antifaschistischen Aufstand, der auch europaweit nachhallte. Aber kurz nach dem Krieg wurde er von einer anderen totalitären Partei gestohlen. Wir haben es mit einem Aufstand zu tun, der den Grundstein der heutigen Slowakei legte. Doch nur etwa 50% der Aufständischen waren Kommunisten. Die andere Hälfte, muss man sagen, waren Bauern, demokratische Parteigänger, auch Priester und auch Juden. 40 Jahre lang wurden die Menschen darüber belogen, wie es wirklich war. Und an der 40-jährigen Lüge waren eben auch Schriftsteller beteiligt.
Was würden Sie sagen, wenn Sie aus der Politik den Wunsch bekämen, die Anfrage, Sie zu beraten? Nur zu beraten in kulturpolitischen Fragen. Wie würden Sie reagieren?
Auf keinen Fall. Ich bin doch ein Punk.
Ja, so ein Punk hat.
Gewinnspiel.
In einem tiefen Tal im Norden der ostslowakischen Region Šariš, auf Deutsch Šaroš, wo sich die Wälder wie grüne Mauern erheben und die Luft nach Tannennadeln duftet, liegt einer der ältesten und ältesten Kurorte der Slowakei. Es handelt sich um Bardejov, ein Ort, an dem Geschichte auf Natur trifft und wo das Wasser seit Jahrhunderten Körper und Seelen heilt. Die erste schriftliche Erwähnung der hiesigen Quellen stammt bereits aus dem Jahr 1247. Im Mittelalter kamen Kaufleute, Adlige und Pilger hierher, um sich zu erholen und ihre Gesundheit zu verbessern. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde Bardejov zu einem beliebten Ort der europäischen Aristokratie, sagt Tamara Šatanková, die Wirtschafts- und Handelsdirektorin des Halbads.
Der Kurort Bardejov wurde tatsächlich von zahlreichen berühmten Persönlichkeiten besucht. Der russische Zar Alexander I. war hier, ebenso wie die österreichische Königin und Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi, dann die Gattin Napoleons Marie-Louise, sowie Maria Kasimira Sobieska, die Königin von Polen. Am meisten klingen wohl gerade die ersten beiden Namen in den Ohren nach, nämlich Zar Alexander und Sisi. Zar Alexander kehrte von den Feldzügen zurück und machte unterwegs Halt in Bardejov, probierte das Quellwasser und sagte einen Satz, den wir auch für unsere Gäste verwenden: Hier leben und sterben. Es war also wirklich sehr schön und wir haben seinen Besuch gewürdigt, indem eines unserer Hotels seinen Namen trägt. Das Hotel heißt Alexander und ist ein renoviertes Hotel, das ursprünglich Mineral hieß. Im Inneren befinden sich auch seine Büste und eine kurze Biografie. Was Sisi angeht, so hat sie wohl tiefere Spuren hinterlassen, denn sie verbrachte hier 3 Wochen nach dem Tod ihres Sohnes Rudolf, der auf tragische Weise ums Leben kam. Das Hotel, in dem sie untergebracht war, hieß früher Deák, aber wir haben es später in Alžbeta, also Elisabeth auf Slowakisch, umbenannt. Im Hotel befinden sich ein wunderschönes Museum, es gibt dort ein Museumsappartement und ein Appartementzimmer, das Gäste für kommerzielle Zwecke nutzen können.
Im Jahr 1895 wurde in Bardejov das erste Kurhaus im Neorenaissance-Stil errichtet und einige Jahre später entstand auch der berühmte Kurpark, der bis heute zu den schönsten in der Slowakei zählt. Der Kurort verfügt über eine der schönsten Kolonnaden der Slowakei, erbaut im Jahr 1972. Als Kaiserin Sisi am 1. Juli 1895 Bardejov besuchte, wurde gerade der Bau des neuen, für damalige Verhältnisse sehr modernen Hotels Széchenyi nach dem Entwurf des Budapester Architekten Miksamor Flam fertiggestellt. Der ehemalige technische Direktor und dienstälteste Mitarbeiter des Kurorts Jan Miškanin berichtet mehr zu den hiesigen Kurhotels.
Im Kurort Bardejov gibt es sogenannte Kurhotels, von denen einige historisch sind, andere neu. Zu den historischen gehören das Hotel Astoria, dann das Hotel Alžbeta, in dem auch Kaiserin Sisi kurierte, sowie das Hotel Széchenyi, das nun in Hotel Dukla umbenannt und jetzt am 31. März nach der Renovierung wieder in Betrieb genommen wurde. Insgesamt haben wir 5 Kurhotels. Die Gesamtkapazität beträgt 1150 Betten.
Der Kurort von Bardio ist von dichten Mischwäldern umgeben, die für ein natürliches Klima sorgen. Er liegt auf einer Höhe von etwa 325 Metern über dem Meeresspiegel im Tal des Baches Stjebnik. Das lokale Mikroklima ist außerordentlich vorteilhaft. Reine Luft, konstante Luftfeuchtigkeit und ein Minimum an Allergenen. Auch deshalb ist das Heilbad ein idealer Ort für Patienten mit Atemwegserkrankungen oder geschwächtem Immunsystem. Der Kurpark erstreckt sich über fast 30 Hektar und beherbergt mehr als 40 Baumarten, Teiche, Pavillons und ruhige Ecken, die wie eine natürliche Therapie wirken. Das Herzstück des Bardio Kurbades ist das Wasser. Es gibt hier gleich 10 Mineralquellen, von denen jede eine andere Zusammensetzung und andere Heilkräfte hat. Die Wässer sind stark mineralisiert, überwiegend hydrocarbonat-chloridhaltig mit einem hohen Gehalt an Borsäure, Eisen und CO2. Jan Mischkanin führt weiter aus.
Das Mineralwasser wird über Bohrlöcher gewonnen. 2 Quellen werden über Brunnen erschlossen. Die Bohrungen reichen in eine Tiefe von 13 bis 55 Meter. Im Jahr 1950 fand hier eine kleinere hydrogeologische Untersuchung statt, die von Professor Otto Hinje von der Karls-Universität in Prag geleitet wurde. Er führte, wie ich sagen würde, eine Art lokale Untersuchung durch und baute sogar die Mineralquelle Herkules an, die wir bis heute nutzen und die mit einer Mineralisierung von etwa 10.000 Milligramm pro Liter zu den stärksten Mineralquellen Mitteleuropas gehört.
Zu den bekanntesten Heilquellen in Bardio gehören die Hauptquelle, die geeignet ist bei Erkrankungen des Verdauungstrakts, die medizinische Quelle, deren Wasser bei Stoffwechselstörungen hilft, die Quelle Herkules mit stark mineralisiertem Wasser, empfohlen bei Herzerkrankungen, die nach Kaiserin Sisi benannte Quelle Alschbeta und die bei Frauenleiden beliebte Quelle Clara. Das Wasser wird für Trinkkuren, Inhalationen und Bäder genutzt. Jährlich werden hier mehr als 300.000 Behandlungen durchgeführt. Die leitende Rehabilitationsschwester Hanna Schwirkova erklärt.
Natürliche Heilquellen bilden die Grundlage der Kurbehandlung. Bei uns werden sie für die innere und äußere Balneotherapie genutzt. Für die innere Balneotherapie setzen wir Trinkkuren, Inhalationen, das Gurgeln sowie Spülungen der Mund- oder Nasenhöhle ein. Trinkkuren werden auch in der Kolonnade angeboten, wo sich der Patient direkt aus dem Wasserhahn aus 8 verschiedenen Mineralwassersorten bedienen kann. Die äußere Balneotherapie wird für Teil- und Ganzkörperbäder genutzt, wobei gerade die Mineralbäder die gefragteste Anwendung sind.
Der Kurort Bardio spezialisiert sich auf die Behandlung einer ganzen Reihe von Erkrankungen, sagt Hanna Schwirkova.
Die Kurbehandlung in unserem Kurort konzentriert sich auf die Therapie von Krebserkrankungen, Erkrankungen des Kreislaufsystems und des Verdauungssystems. Wir behandeln zudem Erkrankungen aufgrund von Stoffwechselstörungen sowie Erkrankungen der endokrinen Drüsen, nicht-tuberkulöse Erkrankungen der Atemwege, Nervenerkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparats, der Nieren- und Harnwege, Frauenleiden sowie Berufskrankheiten. Die Behandlungen sind an das Spektrum der Indikationen angepasst. Wir verfügen über mehr als 60 Arten von Behandlungen und bemühen uns, natürliche Heilquellen, physikalische Therapie und Physiotherapie zu kombinieren, um eine möglichst effektive Kurbehandlung zu erreichen.
Der Kurort von Bardio gehört zu den meistbesuchten Kurorten der Slowakei. Jedes Jahr kommen mehr als 30.000 Patienten und weitere 70.000 Touristen hierher. Im Kurort geht es nicht nur um Behandlungen. Es geht um Menschen, die in der Hoffnung kommen, hier Linderung für ihr Leiden zu finden. Manche kehren jedes Jahr zurück, wegen ihrer Gesundheit, aber auch wegen der unnachahmlichen Atmosphäre. Das bestätigen auch die Besucher, die wir getroffen haben.
Die Behandlungen sind hervorragend. Das ganze Kurzentrum liegt in einem so schönen Tal zwischen den Bergen. Das ist Balsam für die Seele, diese grünen, wunderschönen Berge, die Luft, der Park und alles, was wirklich darauf ausgerichtet ist, dass wir uns hier wohlfühlen.
Ja, уже
Dies ist schon mein siebter Aufenthalt in diesem Kurort und ich kann voller Lob sagen, dass ich dank dieses Wasser und der Behandlungen, die ich hier genieße und in meinem Körper immer bessere Befunde bringen, bei guter Gesundheit bin.
Die Therme Bardio ist ein Ort, an dem die Zeit langsam vergeht. Ein Ort, an dem man tief durchatmen, innehalten und neue Kraft tanken kann. Sie ist der Beweis dafür, dass die Natur nach wie vor die Kraft hat zu heilen, wenn wir ihr dazu Raum geben, schließt Direktorin Tamara Šatanková.
Wir sind der östlichste Kurort der Slowakei und ich wage zu behaupten, dass wir auch der schönste Kurort der Slowakei sind. Es gibt ja auch eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen. In der Sommersaison organisieren wir ein internationales Musiksommerfestival, wir veranstalten Konzerte auf der Kolonnade und es gibt zahlreiche Attraktionen, die nicht nur Erwachsene, sondern auch junge Gäste nutzen können. Ich denke, dass es bei uns wirklich so viel zu tun gibt, dass man sich hier bestimmt nicht langweilen wird. Ich lade also alle herzlich ein, vorbeizukommen, sei es nur für einen Tagesaufenthalt oder einen Spaziergang oder um die Schönheiten unserer Region zu genießen.
Und nun, liebe Zuhörer, aufgepasst. Hier kommt die heutige Quizfrage. Wenn Sie uns aufmerksam zugehört haben, können Sie sie leicht beantworten. Bevor ich sie stelle, möchte ich daran erinnern, dass unter allen RSI-Zuhörern, die die richtige Antwort auf die Frage schicken, im Rahmen einer Sonderverlosung eine Person ausgewählt wird, die die Möglichkeit erhält, die Therme Bardio zu besuchen. Der Gewinner erhält einen Gutschein für 3 Nächte für 2 Personen im Hotel Alexander mit Vollpension in Form von Buffets. Und nun die Wettbewerbsfrage, die lautet: Wie viele natürliche Heilmineralquellen gibt es im Kurort Bardio? Ihre Antworten senden Sie bitte bis Ende Mai an unsere Adresse Radio Slowakei International, Slovenský rozhlas, Mytná 1, 811 07 Bratislava, Slowakei oder per E-Mail an rsi-german@stvr.sk.
Gewinnspiel.
Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Aus dem Studio in Bratislava verabschieden sich vom Mischpult die Tonmeisterin Eva Medelská und vom Mikrofon die Redakteurin und Moderatorin der Sendung Sofia Miklovic. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Wochenausklang. Do počutia, auf Wiederhören.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mytná 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Som tu sama so sebou. Svetlušky mi svietia tou správnou cestou. Ja verím, v to verím. Mesiac tieni a ja v nádeji, že ma strach obíde. A to, na čo tak dlho čakám, za chvíľu príde. Počujem len to, čo ja chcem. Tichý krok vpred jeden, ale nestačí, to viem. Už dobre viem. Cítim sa byť pripútaná pri zemi. Ja ale rozprestrieť krídla chcem, ale tiec si vybočiť z vyšľapané. Tak ako si dokážem dušu vystobiť všetkými farbami sveta. Keď v tráve ležím, hviezda padá do neznáma s túžbou splniť moje priania. Dýcham, kým si už dobre viem.
zaślepanego chodnika nie otworzył czasa. Tak jak osi dokażem duszu i stopit wszystkimi farbami świata.